Herr Hossfeld, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schortny.
Ja, vielen Dank. Herr Hossfeld, seit dem 2. Oktober ist der saudische Journalist Jamal Khashoggi in Istanbul spurlos verschwunden. Seitdem berichten internationale Medien laufend darüber. Wer ist dieser Mann und was macht ihn so wichtig?
Er ist wichtig geworden, weil er aus sehr berufendem Munde, es ist ja auch ein sehr berühmter Name, Khashoggi, tatsächlich intensiv Kritik geübt hat am schlechten Menschenrechtsbild, das Saudi-Arabien in den letzten Monaten und Jahren abgegeben hat, aber interessant auch nur an einem Teil. Jetzt sind dort also ziemlich viele Menschen, Hunderte und Tausende, verhaftet worden, einige dann auch wieder freigelassen, auch immerhin sehr wohlhabende und prominente Mitglieder der Gesellschaft. Und Khashoggi war im Prinzip auch ein gut eingesteckter Mann in Saudi-Arabien, hat dann sein Land verlassen, wie er sagt, um dort die Übergriffe gegen Journalisten und andere kritisieren zu können. Das wollte er aus dem Ausland heraus tun, weil er seine eigene Verhaftung fürchtete. Das ist der Hintergrund. Er hat dann Unterschlupf gefunden in den USA, hat dort auch für die Washington Times, Washington Post geschrieben. Und das ist ein, wie soll man sagen, interessanter Punkt, weil ja die USA nicht unbedingt für jedes Mitglied aus der Schreiberzunft bei der Washington Post dermaßen stark öffentlich eintritt seitens der Präsidentschaft, seitens Trump zum Beispiel, sondern das ist hier ein Sonderfall. Und das muss man eben genau untersuchen, warum die da plötzlich so stark einsteigen und warum vorher nicht und was eigentlich wirklich dahinter steckt.
Herr Hossfeld, man weiß, dass er am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten hat, um Papiere für die Hochzeit mit seiner türkischen Freundin abzuholen. Warum ist es so schwierig herauszufinden, wo er dann hingegangen ist, beziehungsweise wo er dann so geblieben ist?
Ja, das ist ein diplomatisches Tauziehen. Im Prinzip sagen die Saudis, was habt ihr denn? Der hat dann etwas später das Konsulat verlassen und der ist nicht mehr da. Und hat auch türkische offizielle Stellen eingeladen, das saudische Konsulat in Istanbul zu besuchen und zu durchsuchen, wenn sie das wollten. Die Türken sind da schon ein bisschen weiter gegangen, inzwischen sehr weit gegangen und haben Verschiedenes klargestellt. Die Braut von Herrn Khashoggi wartete den ganzen Tag vor dem Konsulat und er ist dort nicht rausgekommen. Das Konsulat verlassen haben mehrere Fahrzeuge. Es sind am Tag vorher offenbar zwei Privatjets der Saudis gelandet in der Türkei, in Istanbul, und sind dann mit mehreren Fahrzeugen zum Konsulat gefahren und haben tatsächlich dann auch das Konsulat wieder verlassen. Und da sind Geheimdienstler drunter gewesen. Und dann hat die Türkei an die Medien durchstechen lassen, dass tatsächlich man Beweise habe, dass Khashoggi im Konsulat gefoltert und getötet worden sei. Daraufhin gab es wilde Spekulationen, dass die Türkei alle diplomatischen und konsularischen Vertretungen ständig ausspioniert. Dann hat die türkische Seite gemerkt, das können wir so nicht stehen lassen. Und dann haben die etwas sehr Interessantes veröffentlicht, nämlich, das ist jetzt der neueste Stand, der ist noch nicht widersprochen, dass Khashoggi eine Apple iWatch am Handgelenk getragen habe. Die kann sich, was Daten, Bilder und so weiter angeht, synchronisieren mit seinem Handy. Sein Handy hatte er aber seiner Frau gegeben, sehr schlau. Das wird vermutlich auf der ganzen Welt zu ganz neuen Überlegungen führen, was man mit Leuten machen kann und was nicht und ob man deren Uhr wegnimmt, was normalerweise eigentlich üblich war und man möglicherweise in Istanbul versäumt hat. Man weiß ja auch gar nicht, ob diese Daten immer echt sind. Nichts ist so wunderschön fälschbar wie Bilder, Filme und sonst irgendwas. Also man weiß es nicht, aber das ist jetzt die von türkischen Stellen anonym weitergegebene Information, dass das so gewesen sei, dass man daher mitbekommen habe, wie Khashoggi gefoltert und dann getötet worden sei. Und dann geht die Anklage so weit, dass in Koffern seine zerstückelte Leiche am gleichen Tag nach aus dem Konsulat herausgeschafft worden sei. Wenn nun die saudische Seite ganz freundlich die türkische Seite einlädt, das Konsulat zu besichtigen, kann man einigermaßen sicher sein, dass dort inzwischen mehr als nur eine Putzfrau gearbeitet hat. Also das sind die Dinge, um die es geht. Der Mann bleibt verschwunden. Die New York Times in ständigen Beiträgen und mehreren, sehr interessant, ein hochwichtiger Fall also, mehreren Beiträgen auch der Herausgeberseite fordert ganz dringend Aufklärung, was mit dem Mann passiert ist. Nun ist es ja nicht das Übliche, dass der amerikanische Präsident hinter einem Journalisten steckt. Wir sehen aber, dass die Journalistenzunft in den letzten Monaten, und zwar bei unverhohlen, immer stärker lügenden westlichen Medien, sich sehr ausdrücklich für Journalisten einsetzt. Und es ist bei mir der Eindruck entstanden, dass es sich möglicherweise nicht nur um Journalisten handelt, sondern dass bei diesen Persönlichkeiten noch andere Aktivitäten auch eine Rolle spielen. Mögliche andere Aktivitäten enthalten auch, ich will es mal auf einen Punkt bringen, Agententum. Zulieferung von Informationen an Geheimdienste und möglicherweise auch Beeinflussung von Menschen im Sinne dieser Geheimdienste. Das könnte ein Hinweis sein, denn auch die Bundesregierung hat sich ja für einen Herrn namens Deniz Yücel und andere eingesetzt und die türkische Seite sagt ganz klar, die kooperieren mit Terroristen seitens PKK und anderen. Die betrachten wir als Agenten, nicht als Journalisten. Man hat sich dann so geeinigt, dass die Türkei den Deniz Yücel freigelassen hat. Aber der Aufwand, den die Bundesregierung betrieben hat, mit mehreren Ministerbesuchen in der Türkei und so weiter, lässt darauf schließen, also aus dem Journalismus allein heraus, erfahrungsgemäß, lässt sich das nicht erklären, ein solcher Aufwand. Und hier ist auch wieder so ein Aufwand. Und auch die New York Times setzt sich hier in gewaltiger Weise für Dinge ein, die, ich will mal sagen, in diesen Kreisen normalerweise nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, dass ja Mohammed bin Salman ein gewaltig großer Waffenkunde sei und deswegen Herr Trump nicht so viel gegen den unternehmen möchte, weil Herr Trump schätzt das laut eigener Aussage, berichtet Reuters, in den letzten Stunden 110 Milliarden Dollar weitere geplante Waffenkäufe. Das ist das, was Trump berichtet. Wozu braucht denn ein Staat wie Saudi-Arabien so gewaltige Waffenkäufe? Die seien bedroht, wenn jetzt also die USA da ein Waffenembargo aussprechen sollten wegen dieses Falles. Das werde er, Trump, nicht machen. Das heißt doch im Prinzip, wir reden doch im Grunde von einer aktiven, hochernsten, brandgefährlichen, sofort aktuellen Kriegsplanung, die hier offenbar zu Buche steht, ob nämlich Rüstungskonzerne im Westen, meistens in den USA, davon profitieren sollten oder vielleicht doch lieber die Konzerne aus Russland und China, wie Trump befürchtet. Das ist aber ein interessantes Gedankenspiel.
Herr Hossel, auch die Washington Post, für die dieser saudische Journalist arbeitete, hatte in der Nacht zum Freitag so ähnlich, wie Sie eben so beschrieben haben, berichtet, dass dieser Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul getötet und seine Leiche zerstückelt worden sei. Eine Frage, die sich jeder hier stellt, wie zufällig sind diese Meldungen?
Ja, das ist alles sehr interessant. Wir müssen zwei große Zusammenhänge einmal untersuchen. Der eine große Zusammenhang ist eben dieser weithin, also weltweit, sehr positiv aufgenommene Entwicklungsplan des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman für Saudi-Arabien, und zwar für ein Saudi-Arabien ohne großes Erdölgeschäft. An Saudi-Arabien, das also technologisch vom Ausbildungsstandard her, auch von der Ausrichtung her, ein super Hightech-Staat wird mit sehr hochentwickelten Produkten, und hat daraus ein ganzes Wirtschaftsmodell entwickelt und auch eine ganze neue Stadt und will Firmen ansiedeln und so weiter mit weltweiten Bezügen und hat also, ich kann mal sagen, eine weltweite Industrie, Wissenschafts-, Wirtschaftselite eingeladen, hier sich zu beteiligen. Die haben auch alle zugesagt, natürlich, da steckt mächtig Geld dahinter. Saudi-Arabien ist vergleichsweise stinkreich, wenn auch nicht mehr so toll wie vor ein paar Jahren noch, aber immer noch so, dass also alles vor Ehrfurcht erstirbt und natürlich angesichts der zahlbaren Vergünstigungen auch durchaus sehr dankbar ist. Und hier gibt es vom 23. bis 25. Oktober in Saudi-Arabien einen gewaltigen Wirtschaftsgipfel. Und dort soll dieses Projekt also vorangebracht werden. Und nun gibt es allerdings schon sehr prominente Absagen, eine ganze Reihe, die werden noch immer mehr, und zwar je länger das dauert, mit dieser Unklarheit über den Verbleib des sogenannten Journalisten Khashoggi, umso mehr Absagen. Das ist ein Punkt, der ist interessant, den sollte man betrachten. Und dann gibt es eine weitere Dimension, die ist mindestens eigentlich, ich finde, noch brisanter. Und das ist die Brisanz der Waffengeschäfte mit den USA. Es geht jetzt um die Frage, soll Donald Trump die Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien setzen? Und hier hat Donald Trump den Umfang der möglichen Geschäfte mit Saudi-Arabien auf weitere 110 Milliarden US-Dollar festgesetzt. Weil wir wissen ja, dass er einen mehrjährigen Plan bereits durch seinen Schwiegersohn Jared Kushner hat ausarbeiten und absegnen lassen in Riad. Und dass das diese Dimensionen annimmt. Und Trump befürchtet nun, wenn er also mit Waffenverkaufssanktionen antwortet, dass dann Saudi-Arabien sich einfach an Russland und China wendet. Das ist sehr interessant und das sei verrückt, foolish, sagt Trump laut einer Reuters-Meldung. Hier eine interessante Geschichte, denn Saudi-Arabien braucht diese Waffen eindeutig gar nicht zur Verteidigung. Das ist ein ganz eindeutiges Szenario, das ist nicht nötig zur Verteidigung des Landes Saudi-Arabien, mit anderen Worten, da wird ein Krieg geplant. Und zwar ein Krieg, so wie der Westen ihn will. Und dieser Krieg, wie der Westen ihn will, würde dann flachfallen, wenn man nicht länger auftritt als Waffenverkäufer an Saudi-Arabien. Dann kämen als Lieferanten Russen und Chinesen in Frage. Und Russen und Chinesen werden vermutlich nicht ohne weiteres Saudi-Arabien Waffen verkaufen, wenn die dann nicht gleichzeitig mal aufhören, ich sage nur so als Beispiel, in Syrien Unheil zu stiften. Und vielleicht erstreckt sich das Ganze auch in den Jemen. Das sind aber ganz wichtige Themen, die die Kartelle, die Washington betreiben will, in Syrien und im Jemen. Und wenn die dann flachfallen, dann ist allerdings die amerikanische Weltherrschaft einfach definitiv krass klar zu Ende. Und das sind Dinge, die sind von so gewaltiger Dimension, dass man ahnt, dieser Fall Khashoggi ist kein Fall Khashoggi. Da geht es um andere Dinge.
Herr Hossel, die türkische Regierung wollte ursprünglich Untersuchungen im Konsulat durchführen. Offenbar ist er ihr auch zum Teil gelingen, aber man weiß wenig über das Ergebnis dieser Untersuchungen. Was wissen Sie darüber?
Ich kann darüber auch nichts sagen. Meine Putzfrau hatte in den letzten Tagen Urlaub und war nicht dabei. Scherz beiseite. Es ist doch vollkommen klar, wenn die saudische Seite, die türkische Seite eingeladen hat, hier Untersuchungen anzustellen, dann macht sie das, weil sie der Ansicht ist, dass ihre Geheimdienste, die sie ja extra eingeflogen haben für diese traurige Geschichte, dort so gründlich geputzt haben, dass niemand mehr etwas finden kann. Das ist offen gesagt nicht ganz einfach, so sauber zu putzen. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und da wird es auch mit einer Putzfrau nicht getan sein. Da muss ein ganzes Spezialistenkommando ran, um das wirklich klinisch sauber zu machen. Aber allein die Tatsache, dass es dann klinisch sauber ist, ist natürlich hochverdächtig. Das ist mal so ein Punkt. Mit anderen Worten, was immer da herauskommt, ist hochschwierig. Ob man dann der türkischen Seite traut mit ihren Angaben, was sie da angeblich gefunden hätten, denn ganz offen gestanden, nur eine international kontrollierte Untersuchungsaktion bietet ja Fakten, auf die man sich gerne stützen möchte. Ansonsten nämlich hat man die Wahl, sich entweder aus politischen Gründen auf die saudische Seite zu schlagen oder auf die türkische. Ja, eine andere gibt es dann nicht. Eine neutrale ist dann nicht vorhanden. Und eine neutrale Untersuchung des möglichen Tatortes saudisches Konsulat in Istanbul hat es definitiv nicht gegeben. Und das sind die schwierigen Themen, mit denen wir hier zu tun haben.
Herr Hostel, man weiß, dass die westlichen Regierungen sehr empört darüber reagiert haben. Aber das hilft nicht weiter. Was muss in der Richtung getan? Was kommt den westlichen Regierungen diesbezüglich zu?
Im Grunde genommen ist es doch so, wenn man dieses ganze Thema wirklich ernst nehmen will, dann setzt man sich mit beiden Seiten an den Tisch aus freundschaftlichen Gründen, mit der türkischen und der saudischen, und sagt, Leute, wir brauchen international belastbare Daten, wenn man das will. Ja? Und dann sollen beide Seiten, Saudis und die Türken, sich zusammensetzen und soll sich auf international glaubwürdige Spezialisten einigen, die den Tatort untersuchen, und dann tatsächlich belastbare Fakten, die von allen Seiten anerkannt werden, auf den Tisch legen. Das kann Dinge bereinigen. Und dann kommt das zum Tragen, was ich eben gesagt habe. Ich sollte sich also das Konsulat, wie von mir erwartet, als klinisch sauber erweisen, ist das alleine schon verdächtig. Also so oder so ist die Sache nicht mehr ganz in Ordnung zu bringen seitens der saudischen Seite. Mein Eindruck ist, dem angeblichen Journalisten Khashoggi ist in diesem Konsulat tatsächlich vermutlich etwas Furchtbares passiert. Was genau, kann man nicht sagen, weil ja Koffer auch so gebaut sein können, dass ein ganzer Mann drin verschwindet. Also ich weiß ja nicht, wie groß diese Koffer waren, die man da transportiert hat. Ich meine, an exakten Daten ist diese Geschichte ja relativ arm. Ja? Man weiß nicht, was da tatsächlich passiert. Man weiß ja auch gar nicht genau, was ist wirklich mit den angeblichen Attentätern von 9/11 passiert. Ja? Auch das ist ja völlig unklar, ob das wirklich alles so gelaufen ist, weil eben Piloten auch sehr klar behaupten, dass man gar nicht so fliegen kann, dass man in den Türmen landet, selbst wenn man ein Experte wäre, ja, dass das also mit der Fernsteuerung passieren muss. Also diese Art Dinge sind eben alle sehr unklar. Wichtig wäre tatsächlich eine internationale Untersuchung und wichtig wäre, dass alle Beteiligten am Tisch sitzen. Man redet miteinander. Es hat doch gar keinen Sinn, dass man auf einer solchen seltsamen Grundlage, wo eben auch nicht klar war, ob Khashoggi nicht ein Einflussagent gewesen ist, hier internationale Konflikte schürt. Wichtig wäre natürlich auch, dass man endlich mal dazu käme zu sagen, was da in Syrien passiert, ist einfach ein riesiges Kriegsverbrechen. Was da im Jemen passiert, ist ein gewaltiges Kriegsverbrechen. Und dass man damit aufhören könnte, das wäre ja schön, wenn der mögliche Tod eines einzelnen Menschen für viele, viele Millionen andere Menschen eine spürbare Erleichterung, Sicherheit und ein Überleben bieten könnte.
Herr Hostet, Sie haben ein paar Mal davon gesprochen, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen. Was nützt, wenn Saudi-Arabien auch Vertreter in eine solche Sitzung schicken würde? Denn Saudis sind selbst einfach in Verdacht.
Vollkommen richtig. Trotzdem sind sie ein Teil des Konflikts. Konflikte kann man nun mal nur bereinigen mit den Beteiligten. Und die anderen Beteiligten des Konflikts sind die Türken. Und dass die sich in Syrien streiten, um Einfluss streiten, ist auch bekannt. Und unter diesen Umständen macht es ja Sinn, wenn man mal an diesem sehr scharf umrissenen, begrenzten Fall Istanbul, Konsulat, Verschwinden eines Menschen, übt, wie das ist, wenn sich Beteiligte an einen Tisch setzen und lösen ein eng umgrenztes Problem. Man kann bei der Lösung eines eng umgrenzten, kleineren Problems sehr viel lernen, wenn man anschließend größere Probleme angehen wollte. Ja, ich muss da im Konjunktiv bleiben, weil das ja alles unsicher ist. Aber die Saudis auszuschließen aus einer Geschichte wird vermutlich nicht sehr weit führen, denn man hat ja auch ständig Fragen an die Saudis. Die wollen wir nicht über die Medien stellen, die wollen wir auch nicht über Politiker stellen, sondern wir wollen weltweit wissen, was ist Sache. Und die Saudis werden jetzt aus den westlichen Medien, gerade New York Times, aber auch Spiegel und andere, aufgefordert, mal die Karten auf den Tisch zu legen. Und das geschieht doch am besten nicht über die Medien, sondern bei einer sachgerechten Untersuchung am genauen Fall.
Herr Hostel, kann man überhaupt optimistisch sein, dass dieser Fall irgendwie aufgeklärt wird?
Man kann ungefähr so optimistisch sein, wie man optimistisch sein kann, dass sich die Syrien-Frage vernünftig klären lässt. Das weiß man nicht. Ich bin nicht besonders optimistisch. Und ich bin auch gar nicht besonders optimistisch, was da die Zukunft angeht. Denn der Mohammed bin Salman hat jetzt diesen tollen Entwicklungsplan für sein Land vorgelegt. Der liegt offenbar nicht so richtig im Interesse der Kartelle. Man möchte vielleicht kein so starkes Saudi-Arabien. Jawohl, man möchte deren Geld in möglichst großen Mengen für amerikanische Rüstungsfirmen organisieren. Das ist richtig. Dafür hat sich leider Gottes Saudi-Arabien in den letzten Jahrzehnten extrem weit aus dem Fenster gelehnt und hat letztlich die Güter seines Volkes in sinnlose Waffen gesteckt, die eigentlich nur dazu dienen können, weitere Muslime zu töten. Denn Israel soll ja offenbar nicht von Saudi-Arabien attackiert werden. Also es geht nur um das alte amerikanische Lieblingshobby, wir haben das ja schon öfter gesprochen, Muslime töten Muslime. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Und das ist auch eine ganz hochgefährliche, weltpolitisch brandgefährliche Entwicklung. Also sehr traurig, dass dieses schöne Projekt dadurch gefährdet wird, aber auch sehr verständlich seitens der weltbeherrschenden Kartelle. Ja, ich habe dafür Verständnis, aber ich bin nicht erfreut.
Vielen Dank, Herr Hostert, für diese Erläuterungen.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharogny.